Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Morgen an diesem besonderen Sonntag. Und ich starte mit einer Frage in diese Predigt. Und wenn ich eine Frage stelle, dann, und ihr stimmt dieser Frage zu, das wird öfters vorkommen, dann bitte ich euch einfach einmal ganz simpel die Hand zu heben. Wer von euch fährt gerne Fahrrad? Oh, da gehen einige Hände hoch. Sehr schön. Wer von euch hat sich angemeldet heute zum Fahrradfahren? Ein paar weniger Hände. Ich habe aber gehört, richtig cool, dass ihr mit dabei seid. Man kann sich auch heute noch anmelden. Also falls ihr noch mehr Lust auf Fahrradfahren bekommt während dieser Predigt, weil es wird sich um dieses Fahrrad drehen, dann let's go. Danach zum Rennposten und anmelden. Was hat ein Fahrrad eigentlich mit Glauben zu tun? Angesichts der Sponsi habe ich mir diese Frage gestellt. Was hat ein Fahrrad mit Glauben zu tun? Und ich denke, es braucht schon ein bisschen Vertrauen. Es braucht ein bisschen Glauben, wenn man lernt, Fahrrad zu fahren. Und wenn man schaut, wie manche heute noch Fahrrad fahren, dann brauchen auch manche Eltern vielleicht Glauben. Aber es ist ja auch so, in Grenzerfahrungen erfahren wir Gott. Aber nicht nur das, ich glaube, wir können ganz Grundlegendes am Beispiel eines Fahrrads über den christlichen Glauben lernen. Ich habe hier dieses schicke, alte, weiße Rennrad mit dabei. Es ist nicht meins, aber ich frage mal in die Runde, wer wäre bereit, mehr wie 200 Euro zu bieten für dieses Fahrrad? Eine Frage, wer zustimmt, darf seine Hand hochheben. Nur ein paar Hände, okay, ihr kennt den Wert wahrscheinlich nicht. Wer wäre bereit, mehr wie 500 Euro zu bieten? Keiner, okay, dann kaufe ich es ab. Es ist aktuell auf eBay Kleinanzeigen. Nein, Spaß. Es ist nicht meins. Aber klar ist, was ihr hier erkennen könnt an dem Fahrrad, dieses Fahrrad hat ein Vorderrad und dieses Fahrrad hat ein Hinterrad. Und wer schon mal Fahrrad gefahren ist, der weiß, wenn eines der beiden Räder fehlen würde, dann kann man nicht mehr Fahrrad fahren. Das ist simpel, aber es ist so. Man kann nur mit beiden Rädern, Vorder- und Hinterrad, Fahrrad fahren. Man kann ja nicht mal fahren, wenn beide Räder dran sind, aber einer der Reifen platt ist. Und wie ein Fahrrad hat auch der christliche Glaube zwei Räder, zwei Standbeine, die wichtig sind für einen ausbalancierten und in Bewegung kommenden, lebendigen, dynamischen Glauben. Das Vorderrad, des christlichen Glaubens ist unsere Beziehung mit Gott. Der Kontakt zu Gott, unsere persönliche Beziehung zu ihm, das Reden mit ihm, das Hören auf seine Stimme, das Lesen und Verstehen der Bibel, das ist unser Vorderrad, unsere Beziehung mit Gott. Ich frage jetzt nicht nach einem Freiwilligen, der das die ganze Zeit hält. Ich stelle das Vorderrad einfach hier hin. Das Vorderrad ist unsere Beziehung mit Gott. Und das Hinterrad, was uns Stabilität verleiht, sind unsere Beziehungen mit anderen Menschen. Gemeinschaft. Gemeinschaft mit anderen Christen, Gemeinschaft mit anderen Gläubigen. Dass wir eben nicht alleine durch unser Leben gehen und dass wir auch nicht alleine unseren Glauben leben. Das Hinterrad, die Beziehung mit anderen Menschen. Glaube braucht zwei Standbeine, damit er fest ist. Das Vorder- und das Hinterrad. Die Beziehung mit Gott und die Beziehung mit anderen Menschen. Auf diesen beiden Rädern ist der Glaube unterwegs. Als Christ heißt es, ich werde doppelt gehalten. Ich werde doppelt getragen. Beides gehört zusammen. Gott und die Gemeinschaft. Beides muss da sein, damit Glaube lebendig wird. Damit Glaube keine Theorie bleibt. Ich kann nicht sagen, ich glaube an Gott hier, meine Beziehung mit Gott. Ich bin frommer Christ, ich folge Jesus nach. Aber die Menschen links und rechts von mir, die sind mir egal. Die brauche ich nicht, die kümmern mich nicht. Nein, die Menschen drumherum sind auch wichtig. Ich habe die Menschen links und rechts neben mir, nein, danke, die sind mir egal, um die sollen sich andere kümmern. Wer so denkt, der kommt im Glauben nicht vorwärts. Ich kann aber auch nicht sagen, die Menschen links und rechts neben mir, an die glaube ich. Ich habe ein Herz für alles Mögliche. Ich engagiere mich, ich bin hilfsbereit, aber Gott, der ist mir egal. Auch wer so denkt, kommt im Glauben nicht vorwärts. Der Glaube hat zwei Standbeine, Vorder- und Hinterrad. Die Beziehung mit Gott und die Beziehung mit anderen Menschen, beides gehört zusammen. Als Christ werde ich doppelt gehalten und doppelt getragen. zum Vorderrad. Das Vorderrad hat ja die Besonderheit, dass hier vorne der Lenker ist. Und mit diesem Lenker bestimmt man die Richtung, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist. Und so ist es auch mit der Beziehung zu Gott in unserem Leben. Die Beziehung zu Gott bestimmt die Richtung in unserem Leben. Die Richtung in unserem Leben. David betet im Psalm 86, Vers 11. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit und halte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. David betet, Herr, weise mir deinen Weg. Wir würden heute beten, Gott, führe mich deine Richtung. Ich möchte deine Wege gehen. Die Beziehung mit Gott lenkt die Richtung in unserem Leben. Der Lenker gibt die Richtung vor. Und David hat eine Entscheidung getroffen. Er hat gesagt, Gott, bestimm du die Richtung in meinem Leben. Davids Wunsch ist es nicht, seine eigene Route zu gehen, seinen eigenen Weg, sondern auf Gottes Wegen zu gehen. Er möchte mit Jesus durch sein Leben gehen und er übergibt Gott den Lenker seines Lebens. Er übergibt Gott das Steuer seines Lebens, dass Gott seine Richtung führt. Und die Frage ist, was erlebt denn David, als er Gott die Richtung seines Lebens lenken lässt und nicht mehr er selber? Was passiert im Leben von David, als er diese Entscheidung trifft, zu sagen, nicht mehr ich bestimme die Richtung, sondern die Beziehung mit Gott. Gott darf die Richtung meines Lebens bestimmen. David erlebt, wie Gott ihn beruft und begabt. David erlebt, wie Gott ihn beruft und begabt für ein Amt und eine Position, in der niemand sonst ihn gesehen hat, außer Gott. Es ging um die Königsnachfolge für Israel. Und es war klar, aus dem Haus Isais wird einer der Söhne ausgewählt werden. Und alle waren da, außer einer. Aber keiner hat an den einen gedacht, weil für alle anderen außer Gott war offensichtlich, der kann es gar nicht werden. Deswegen war David nicht eingeladen, als es um die Königsnachfolge ging. Aber Gott hat ihn ausgewählt. Gott beruft und begabt ihn für ein Amt und eine Position, in der nur Gott ihn drin sehen kann. Und der Schafhirte wird später Hirte über das ganze Volk. Und über David heißt es dann in der Bibel, dass er ein Mann nach dem Herzen Gottes war. Herr, weise mir deinen Weg. Mach es zu deinem Gebet. Mach es zu deinem Gebet zu sagen, Herr, weise mir deinen Weg. In Epheser 3, Vers 20 heißt es, Gott kann überschwänglich viel mehr tun, als das, was wir uns denken, hoffen, erbitten können, durch unser Leben, durch die Macht Jesu in unserem Leben. Gott kann viel mehr tun als das. Mach es zu deinem Gebet, zu sagen, Herr, weise mir deinen Weg, übernimm du die Richtung in meinem Leben. Denn unser Leben dreht sich nicht um uns selber, sondern es gibt ein größeres Ziel. Es gibt eine größere Perspektive, Gottes Herrlichkeit. Für ihn zur Ehre zu leben. So wie es auch heute bei der Sponsi ein größeres Ziel gibt, nicht einfach nur Sport zu machen, nicht einfach nur in die Pedale zu treten, sondern Spenden zu sammeln für Menschen im Osten. Auch da ist ein größeres Ziel dahinter und so ist es mit unserem Leben. Wir sind nicht nur hier für uns selber, sondern um Gott die Ehre zu geben. Was erlebt David, als er Gott die Richtung seines Lebens überlässt und sagt, bestimme du, wo mein Weg hingeht. Er betet, Herr, weise mir deinen Weg und er erlebt, wie Gott ihn beruft und begabt. Was erlebt er noch? David erlebt, wie Gott ihn korrigiert. David erlebt, wie Gott ihn hinweist. In Momenten, wo David wieder den Lenker an sich reißt, dass daraus schlechte Dinge entstehen, Sünde entsteht und David Fehler und Konsequenzen tragen muss. Ihr erinnert euch bestimmt an die Geschichte, wo David sich Bathseba schnappt und Ehebruch mit einer verheirateten Frau begeht. Derselbe Mann, der betet, Herr, weise mir deinen Weg. Und vielleicht deswegen betet er nicht nur, Herr, weise mir deinen Weg, sondern er betet, Herr, lass mich in deiner Wahrheit wandeln. Herr, lass mich in deiner Wahrheit wandeln, heißt, mach es zu deinem Gebet. Gott weist dich auf Dinge hin in deinem Leben, die ungut sind, die nicht nach seinem Willen sind. Und du wirst erfahren, dass du vor Gott Schuld eingestehen kannst, aber die Last nicht mehr trägst, weil die Last Jesus Christus bereits getragen hat. In Römer 8, Vers 1 heißt es, es gibt keine Verurteilung mehr für die, die in Christus Jesus sind. Du kannst zu Fehlern stehen, Konsequenzen tragen, aber frei von der Last sein, denn die Last trägt jemand anderes. Mach es zu deinem Gebet. Herr, weise mir deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit und halte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Die Beziehung mit Gott lenkt die Richtung in unserem Leben. Aber manchmal machen wir es genau umgekehrt. Wir lassen die Richtung in unserem Leben vom Hinterrad steuern. Wir lassen die Richtung in unserem Leben davon steuern, was andere Menschen denken, was andere Menschen sagen, was wir denken, was andere Menschen denken würden, vielleicht über uns denken würden oder irgendwann mal gedacht haben. Und wir haben dafür keine Indizien. Aber so viele lassen dadurch ihre Entscheidungen leiten. Vom Hinterrad her. Halte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Mach es zu deinem Gebet. Ich möchte dich fragen, wen oder was fürchtest du? Wer darf die Richtung deines Lebens bestimmen? Wem gibst du Autorität, in dein Leben zu sprechen? Sind es Gedanken der Menschen, vermeintliche Gedanken der Menschen, vermeintliche Gedanken der Menschen, die dich bedrücken? Oder gibst du Autorität den Gedanken Gottes über dein Leben? Der Meinung, der Stimme Gottes, die dir Richtung gibt, die Leben spricht, die Wahrheit spricht. Wer darf in dein Leben hineinreden? Die Beziehung mit Gott lenkt die Richtung in unserem Leben. Aber wir gehen den Weg nicht alleine. Wir gehen den Weg mit allen, die mit uns beten, Herr, weise mir deinen Weg. Als Gemeinschaft gehen wir zusammen den Weg. Es braucht Vorder- und Hinterrad. Das Hinterrad, die Beziehung mit anderen Menschen. Das Vorderrad bestimmt die Richtung. Und das Hinterrad ist wichtig für die Stabilität, dass wir stabil unterwegs sind, damit das Rad überhaupt fahren kann. Braucht es beides. Es braucht Vorder- und Hinterrad. Ich brauche andere Menschen in meinem Leben. Andere Menschen brauchen mich in ihrem Leben. Ich glaube, manche unter uns müssen heute Morgen diesen Satz hören. Ich brauche andere Menschen in meinem Leben. Und andere Menschen brauchen mich in ihrem Leben. Andere Menschen brauchen dich in ihrem Leben. Du bist wichtig. Du bist nicht egal. Es ist kein Zufall, dass du auf dieser Welt bist in diesem Moment. Deswegen betet David: Gott, erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Ich habe mich gefragt, wie macht Gott das? Wie erhört Gott dieses Gebet, dass David treu bleibt? Wie erhört Gott dieses Gebet, dass er in der Wahrheit wandelt? Dass er Gott mehr fürchtet als die Menschen? Ich möchte dich fragen. Du musst nicht die Hand heben, aber innerlich überlegen. Wie wirst du im Glauben inspiriert? Was hilft dir, im Glauben dran zu bleiben? Wie erlebst du geistliches Wachstum? Was hilft dir voranzukommen? Wie erlebst du Halt in den schwierigen Zeiten deines Lebens? Wie bleibt dein Herz treu darin, Gott zu folgen? Und welche Rolle spielen darin andere Menschen? Welche Rolle spielen darin andere Menschen? Wer von uns erlebt, dass er in der Gemeinschaft andere Menschen ermutigt, inspiriert, getragen und gehalten wird? Die Mutigen unter uns dürfen ihre Hand heben. Wer von uns erlebt, dass Menschen eine Rolle spielen, wenn es darum geht, im Leben voranzukommen? Ein paar Hände gehen hoch. Weil die Gemeinschaft trägt. Ich brauche andere Menschen in meinem Leben. Andere Menschen brauchen mich in ihrem Leben. Du brauchst andere Menschen in deinem Leben und andere Menschen brauchen dich in ihrem Leben. Wir müssen nicht alleine durch unser Leben gehen. Gott stellt uns an die Seite von lieben Menschen, dass wir zusammen Rad fahren, dass wir zusammen Spaß haben, aber nicht nur, sondern auch um ein größeres Ziel zu erfüllen, dass wir gemeinsam Jesus ähnlicher werden, dass wir gemeinsam Jesus nachfolgen, dass wir gemeinsam ihn abbilden. Das ist das größere Ziel von Gemeinschaft. Und das schaffen wir nicht alleine, sondern nur zusammen. Das Rad läuft nur rund, wenn alle Speichen drin sind. Es braucht jede einzelne Speiche, damit das Rad das volle Potenzial ausschöpft. Und so ist es auch mit der Gemeinschaft. Es braucht jeden Einzelnen, dass die Gemeinschaft trägt und einen Unterschied macht. Es geht nicht ohne die Gemeinschaft. Das Schwierige ist, manchmal kommt es mir so vor, dass ich den Sitznachbarn in der Kirche vielleicht gar nicht kenne. Ich weiß gar nicht, wer das ist. Ich merke irgendwie nur, dass er vielleicht anders betet wie ich. Dass er vielleicht anders lobpreist wie ich. Und es stört mich. Ich möchte uns heute fragen, wie können wir zusammenwachsen als Gemeinde? Wie können wir zusammenwachsen als Gemeinschaft und nicht voneinander weg? Wie kann eine Gemeinschaft entstehen, die sagt, wir wollen Gott mehr fürchten als die Menschen? Wir wollen Gott mehr fürchten als unsere Umstände. Und der Punkt ist simpel, aber entscheidend. Wir wachsen zusammen, wenn wir uns ins Zentrum bewegen. Wenn wir uns alle zusammen in die Mitte bewegen, wachsen wir auch zueinander. Das ist wie auf dieser Speiche, wenn ich hier oben bin und jemand anderes ist da unten, dann sind wir ziemlich weit auseinander. Aber wenn wir uns beide in Richtung Zentrum bewegen, dann wachsen wir auch zueinander. Und ich glaube, so gilt es auch für die Gemeinde Jesu. Wenn wir uns fokussieren auf das, was uns eint, wenn wir uns fokussieren auf das, was uns ausmacht, was haben wir zu bieten als Gemeinschaft? Jesus. Wenn wir ihn ins Zentrum nehmen, wenn wir ihn in die Mitte nehmen, dann wachsen wir auch zueinander. Vor etwas längerer Zeit gab es in meinem Leben eine Person, die hat mich ziemlich herausgefordert. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie hat es nicht so ganz geklappt und immer wieder kamen wir unnötigerweise aneinander. Das hat mir keine Freude gemacht. Ich bin eigentlich ein sehr harmoniebedürftiger Mensch und ich möchte gerne mit den Menschen irgendwie auch so in meinem Innern spüren, hey, das ist cool, dass wir zusammen unterwegs sind. Aber mit dieser Person hat es nicht geklappt und ich sage euch, es wäre so viel einfacher gewesen, zu sagen, das matcht nicht. Der und ich, das passt nicht. Die und ich, das passt nicht. Ach, egal. Es gibt so viele Menschen auf dieser Erde. Also die, mit denen ich nicht gut kann, hinten ins letzte Eck, die sind mir egal. Das wäre einfacher gewesen. Ich weiß. Aber ich habe meinen Teil dazu gegeben, damit Gott Veränderung bewirken konnte. Und ich habe angefangen, für diese Person zu beten. Nichts weiter. Ich habe einfach angefangen, für diese Person zu beten. In meiner Beziehung mit Gott. Ich habe gesagt, hey Gott, ich stehe hier oben und die andere Person steht da unten. Aber ich würde mir so sehr wünschen, dass wir zusammenkommen, dass wir zusammenwachsen, weil wir gehören doch eigentlich zusammen und sind Geschwister. Und das Krasse ist, dass Gott Veränderung geschenkt hat. Beide waren wir total überrascht, dass nach wenigen Wochen irgendwie die ganze Stimmung, alles verändert war. Es gab kein klärendes Gespräch, es war auch nicht, dass da ein Konflikt war oder so, aber es hat sich was verändert. Und ich möchte dich ermutigen, dort, wo du dir schwer tust, fang nicht zuerst an, über die Menschen, über die andere Person zu denken, über die andere Person mit anderen zu reden, sondern fang an, mit deinem Herrn über die andere Person zu reden. Fang an zu bitten, Gott, veränder mein Herz. Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass unsere Gemeinschaft sich ins Zentrum bewegt. Also fange ich an, für andere Personen zu beten. Denn wenn wir uns in die Mitte bewegen, dann wachsen wir auch zueinander. Aber warum vergessen wir manchmal, dass wir andere brauchen? Und wir versuchen, uns alleine am Leben zu halten. Wir versuchen, unseren Glauben ganz alleine zu gestalten. Wir müssen das nicht mehr tun. Wir sind keine Glaubenseinzelkämpfer. Du musst nicht alleine durch dein Leben gehen. Ich brauche andere Menschen in meinem Leben. Andere Menschen brauchen mich in ihrem Leben. Wer bereits längere Strecken auf dem Fahrrad gefahren ist, wer ist schon mal über 100 Kilometer auf dem Fahrrad gefahren? Ja, wer ist schon mal über 150 Kilometer auf dem Fahrrad gefahren? So langsam trennt sich die Spreu vom Weizen. Wer ist schon mal über 180 gefahren? Okay, ein paar Hände gehen noch hoch. Der weiß, wer längere Strecken gefahren ist, was für einen Unterschied das macht, wenn du zusammenfährst und nicht alleine. Was für einen Unterschied das macht, ich bin neulich mit einem Freund an Bodensee gefahren, wenn du hintereinander im Windschatten fährst und dich abwechseln kannst, schnell zu fahren. Du kannst dich gemeinsam ermutigen, du kannst dich gemeinsam pushen, das Ziel zu erreichen und es wird auch heute der Fall sein. Hier werden die Radfahrer vorbeikommen und dann haben wir das Publikum und das Publikum wird jubeln. Das Publikum wird jubeln. Und da denken die Radfahrer, das pusht mich. Und dann kommt die nächste Runde und das Publikum wird lauter jubeln. Und die Radfahrer denken, ich fahre noch eine Runde und das Publikum wird lauter jubeln. Okay, ihr habt schon gut geübt. Das brauchen die Radfahrer nachher. Gemeinschaft, die trägt, gepusht werden. Du wirst angefeuert, das pusht. Du überholst jemanden, das pusht. Du wirst überholt, das zerrt an dir. Aber die Gemeinschaft trägt. Die Gemeinschaft trägt. Hey, lasst uns nicht alleine durch unser Leben gehen. Du verpasst das Potenzial, was darin liegt, echte Beziehungen mit anderen Menschen zu gestalten. Auf diesen beiden Rädern ist der Glaube unterwegs, das Vorder- und das Hinterrad. Die Beziehung mit Gott als Richtung und die Gemeinschaft mit anderen als Stabilität. Denn Glaube braucht zwei Standbeine, damit er fest ist. Aber nicht nur das, Glaube muss in Bewegung kommen. Ich habe vorhin gefragt, wer wäre bereit, mehr als 200 Euro für dieses Bike zu bieten. Wer hat nochmal die Hand gestreckt? Okay, mal angenommen, ihr würdet es heute bekommen, ich darf es nicht verkaufen, habe ich ja schon gesagt, wer ist nicht meins, aber mal angenommen, ihr würdet es bekommen für 250 Euro, dann hoffe ich, dass es nicht auf diesem Ständer bleibt. Dann hoffe ich, dass es nicht im Keller landet, dass es nicht im Wohnzimmer an die Wand gehängt wird, weil dieses Bike wurde nicht dafür gebaut, um hier oben auf der Bühne zu stehen. Das war für heute okay. Aber dieses Bike wurde dafür geschaffen und gebaut, designt und kreiert von den Schaffern dieses Fahrrads, damit es auf die Straße kommt. Damit da jemand kommt, sich auf den Sattel schwingt und losfährt. Und Glaube hat zwei Standbeine, aber Glaube wurde nicht dafür geschaffen, in der Theorie darüber zu reden, sondern Glaube ist dafür da, dass er lebendig wird, dass er in Bewegung kommt, dass wir sagen, Herr Jesus, ich weiß nicht nur Geschichten von dir, sondern ich vertraue dir. Ich wage das Vertrauen zu dir. Was hält Gott für uns bereit, wenn wir ihm den Lenker unseres Lebens überlassen? Was hält Gott für dich bereit, wenn du sagst, Herr, weise mir deinen Weg. Ich möchte wandeln in deiner Wahrheit. Ich möchte deinen Namen fürchten, mehr als alles andere. Was hält Gott für uns bereit, wenn wir mit ihm und anderen Menschen unterwegs sind? Was hält er für uns bereit, wenn wir ihn an die erste Stelle setzen? Find es heraus. Du findest es nicht heraus, wenn das Fahrrad auf dem Ständer bleibt, sondern indem du es dir schnappst und anfängst zu sagen, ja Gott, ich vertraue dir. Ja Gott, ich glaube an dich. Ja Gott, ich bete heute neu zu dir. Vielleicht ist mein letztes Gebet ewig lang her, aber ich weiß, dass du mich nicht vergessen hast. Also wende ich mich heute neu an dich. Und ich vertraue dir, dass du mich hörst. Fang an, neu zu glauben, zu vertrauen. Denn Glaube heißt, Vertrauen zu wagen. In Grenzerfahrungen erfahren wir Gott. In Grenzerfahrungen erfahren wir Gott. Und ich hoffe, ihr geht ermutigt raus, zu sagen, ja, dieser Gott, der lässt mich nicht alleine. Ihm die Richtung meines Lebens zu überlassen, das lohnt sich. Ich kann nicht alles absehen, was da kommt, aber ich weiß, dass der mich führt, gut ist. Ich weiß, dass der mich führt, treu ist. Und deswegen vertraue ich ihm. Ich möchte mit uns beten und ich lade uns alle ein, wem es möglich ist, aufzustehen. Und ich möchte einfach einen Moment der Stille geben, wo du auch ganz persönlich Gott sagen kannst, hey, du bist bei mir vielleicht in die letzte Ecke gerutscht, verrostet, im Keller. Ich habe dich nicht mehr in Anspruch genommen, aber Gott, ich möchte mich ganz neu an dich wenden. Dann kannst du ihm das jetzt ganz persönlich sagen, von Herz zu Herz.